Gibt es ein Leben vor dem Tode? Ich lese Ihnen ein Gedicht. Es reimt sich nicht, aber es ist trotzdem ein Gedicht von Rudolf Otto Wiemer. Das lautet so: Als wir 6 waren, hatten wir Masern. Als wir 14 waren, hatten wir Krieg. Als wir 20 waren, hatten wir Liebeskummer. Als wir 30 waren, hatten wir Kinder. Als wir 40 waren, hatten wir Feindflüge. Als wir 45 waren, hatten wir Schutt. Als wir 50 waren, hatten wir Wohlstand. Als wir 60 waren, hatten wir Gallensteine. Als wir 70 waren, hatten wir gelebt. Gibt es ein Leben vor dem Tode? Ich möchte Ihnen gerne etwas lesen aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 19, Vers 16 bis 26. Wollen wir wieder gut hinhören? Es ist das Wort Gottes. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm: Lehrer, Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu haben? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich über das Gute? Gut ist nur einer. Wenn du aber ins Leben eingehen willst, dann halte die Gebote. Er spricht zu ihm: Welche? Jesus antwortet: Diese: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre den Vater und die Mutter, und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, dann gehe hin, verkaufe deine Habe und gib den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, schwerlich wird ein Reicher in das Reich der Himmel eingehen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als ein Reicher in das Reich Gottes. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten: Wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Gibt es ein Leben vor dem Tode? Natürlich heißt die Antwort: Ja, das gibt es. Aber es müssen einige Dinge geklärt sein. Es gibt ein Leben vor dem Tode, wenn erstens die Sinnfrage eines Menschen gelöst ist. Der Schriftsteller Samuel Beckett sagte: Der Sinn des Lebens ist sein Unsinn. Er glaubte nicht, dass es einen Sinn des Lebens gäbe für jeden Menschen. Der Sinn des Lebens sei der Unsinn. Wenn ich jetzt einmal durch die Reihen käme und würde so den einen oder anderen fragen mit dem Mikrofon in der Hand: Was ist der Sinn des Lebens für Sie oder für dich, wenn es junge Leute sind? Dann würden vielleicht manche antworten: Nun, ich möchte für meine Familie leben. Ich habe mir immer eine Familie gewünscht. Jetzt bin ich verheiratet. Gott hat Kinder geschenkt. Ich möchte gerne für meine Familie leben. Das ist auch etwas Großartiges sicherlich. Aber was machen dann die, die eben nicht heiraten können, die keine Familie haben? Was ist der Sinn für die? Einige würden vielleicht sagen: Ich möchte für meine Nachwelt leben. Ich hatte so eine schwere Jugend und Leben in Russland und jetzt bin ich hierher gekommen. Ich möchte, dass es mal meine Kinder und Enkelkinder viel besser haben als ich, und dafür setze ich alles ein. Andere würden sagen: Der Sinn meines Lebens ist, ich möchte meine Pflicht tun. Das sind so die richtigen Preußen, ja, die möchten ihre Pflicht tun. Und das sieht man ihnen dann aber auch manchmal an ihren Gesichtszügen, an ihrem ganzen Leben, dass sie nichts anderes im Sinn haben, als nur Pflicht zu erfüllen. Und manchmal bleiben dann Menschen auf der Strecke um sie herum. Und wenn die Leute ehrlich wären, die ich fragen würde, dann würden bestimmt einige sagen, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, was der Sinn meines Lebens ist. Ich weiß es noch nicht. Ich bin 20 Jahre alt oder 30 oder 50 oder 70, aber ich habe noch keine letzte verbindliche Antwort auf die Frage nach dem Sinn meines Lebens. Ich weiß es nicht, was ich hier mache, die 70 oder 80 Jahre, wenn es hochkommt. Und ich weiß auch nicht, wo ich dann hingehe. Ich weiß es nicht. Und einige, wenn sie ehrlich wären, würden auch antworten, ja, ich sage es Ihnen ganz offen, der Sinn meines Lebens ist, ich möchte es zu etwas bringen. Ich möchte es zu etwas bringen. Und dann arbeitet man und arbeitet und arbeitet, um es zu etwas zu bringen. Und vor lauter Arbeit bringt man es zu nichts mehr. Man hat keine Zeit mehr für sich selber, man hat keine Zeit mehr für die Familie und man hat schon gar keine Zeit mehr für Gott. Und dann liest man doch immer und immer wieder in der Zeitung diese berühmte Todesanzeige, nur Arbeit war sein Leben, nie dachte er an sich. Wissen Sie, was Wilhelm Busch über diese Todesanzeige gesagt hat? Das ist eine Todesanzeige für ein Pferd, aber doch nicht für einen Menschen. Nur Arbeit war sein Leben. Es ist gut, wenn wir arbeiten können. Es ist gut, wenn wir einen Arbeitsplatz haben. Aber Arbeit kann doch nicht der Sinn eines Menschenlebens sein. Und vielleicht hat man äußerlich gesehen Erfolge. Das Auto wird immer größer. Man kann ein Haus bauen und dann noch ein Haus für die Tochter und noch ein Haus für den Sohn. Und man kann immer weiter in Urlaub fahren und immer öfter in Urlaub fahren. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich gönne es Ihnen doch. Ich habe doch nichts dagegen, wenn es Ihnen gut geht. Freue ich mich doch mit. Aber ich weiß auch, dass es Menschen gibt hier in Detmold, die verdienen doppelt so viel, wie sie brauchen und machen immer noch Überstunden. Und dann rackern sie sich ab und ruinieren dabei ihre Gesundheit. Und wenn die Gesundheit eines Tages ruiniert ist, sind sie bereit, all das zusammengeraffte Geld wieder herzugeben, um wieder gesund zu werden. Aber die Rechnung geht in den seltensten Fällen auf. Das kann ich Ihnen sagen. Das geht meistens nicht mehr auf. Ich habe von 8 Männern gehört, die gehörten zur amerikanischen Hoch- und Höchstfinanz. Milliardäre. Und Amerika ist nicht unbedingt eines der ärmsten Länder dieser Erde. Und die haben sich 1928 in einem großen Hotel in Chicago getroffen und saßen da beieinander. Und wenn man damals ihr Leben angeschaut hätte, dann hätte man vor Neid erblassen können und sagen, Mensch, mit dem möchte ich tauschen und mit dem. Aber die Bibel lehrt uns, ein Menschenleben niemals aus der Mitte her zu beurteilen. In der Mitte kann das alles sehr rosig aussehen. Die Bibel sagt, ihr Ende schaut an und dann überlegt euch, ob ihr eurem Beispiel folgen wollt oder nicht. Wollen Sie einmal hören, wie das Ende dieser 8 Männer aussah? Einer von ihnen starb am Ende seines Lebens zahlungsunfähig im Ausland. Einer lebte vom geborgten Geld, einer musste von einer Haftstrafe begnadigt werden, damit er daheim sterben konnte, und einer starb im Gefängnis. Das sind 4 von den 8. Und was war mit den anderen 4? Die haben ihr Leben durch Selbstmord beendet. Ihr Lieben, wenn ich diese Bilanz anschaue, dann kann ich nur sagen, arme, arme, reiche Leute. Es gibt Millionäre hier in Detmold und Umgebung, in unserem Land, mit denen möchte ich um gar nichts in der Welt tauschen. Wirklich nicht. Weil man in ihr Leben hineingreifen kann, wo man will, und es ist leer und ausgelaugt und hohl, manchmal wie ein Bombenkrater. Ihr Lieben, ob ein Leben wirklich reich ist, das erkennt man doch nicht am Bankkonto. Das erkennt man doch nicht am Swimmingpool oder an Perserteppichen oder welches Zeichen auf der Motorhaube eines Autos ist. Das erkennt man doch nicht an diesen Dingen. Ob ein Leben wirklich reich ist, das wird offenbar, wenn es in die Krisen des Lebens geht. Vor allen Dingen, wenn es in die letzte aller Krisen geht, die wir alle noch vor uns haben, die wir hier sind. Wenn es in die Todeskrise geht, dann wird es offenbar werden, ob unser Leben wirklich reich war. Und da ist bei vielen nur noch Bettelarmut, ein Resignieren, ein sich aufbäumen, ein Fluchen oder einfach nur ein Verstummen. Schauen Sie, Und da können wir lernen heute Abend von diesem reichen jungen Mann, von dem ich eben gerade gelesen habe. Er kam zu Jesus, er war reich. Er hatte viele Güter, vielleicht geerbt, vielleicht der einzige Sohn einer reichen Familie. Er hatte viele Güter, vielleicht ein junger Millionär in der damaligen Zeit. Und er kommt zu Jesus und fragt: Meister, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er hatte doch offensichtlich erkannt, dass ihm all dieser Reichtum nicht glücklich machen konnte, dass da eine letzte Leere in ihm war, die man mit Geld und Reichtum und Besitz nicht stillen kann. Sonst hätte er so nicht gefragt: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ach, ihr Lieben, wie viele Fragen bewegen einen Menschen im Lauf seines Lebens? Die Frage nach der Schulausbildung, nach der Berufsausbildung, nach der Partnerwahl, nach Hausbau, nach Gesundheit, nach der Rente, nach diesem und jenem, und ein Leben kann verrinnen, ohne dass es jemals zu der Frage aller Fragen gekommen ist: Was muss ich denn eigentlich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Um nicht verloren zu gehen, um nicht dahin zu fahren, um nicht in die Hölle zu kommen, wie wir gestern Abend gehört haben. Was muss ich denn tun? Wie gut, dass dieser junge Mann diese Frage hatte. Und er war an der richtigen Stelle. Er kam zu Jesus. Mein lieber junger Freund, hast du schon einmal so gefragt: Was muss ich denn tun? Und die Älteren, die hier sind, hast du so schon mal gefragt: Was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er war an der richtigen Adresse bei Jesus Christus, denn Jesus Christus ist der Einzige, der uns auf diese Frage Antwort geben kann, der den Sinn unseres Lebens kennt und der ihn uns geben kann, der uns wirklich ein sinnerfülltes Leben schenken kann. Er stand damals vor den Menschen und sagte: Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen und Sinn und Frieden und Leben. Und er hat an anderer Stelle gesagt: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Wie viele nehmen heute Schaden an ihrer Seele? Weißt du, mein Freund, der Teufel verspricht viel, aber er hält wenig. Und er fordert am Ende alles, nämlich deine ganze Seele für eine ganze Ewigkeit. Lass dich nicht betrügen mit so ein bisschen vordergründigen Vergnügen und Lustigkeiten. Wie vorhin auch Jakob Derksen erzählt hat, er wollte etwas vom Leben haben. So war es bei mir auch, ich wollte etwas vom Leben haben. Etwas nur vom Leben ist viel zu wenig. Jesus Christus gibt das Leben und volles Genüge, überfließendes Leben. Er stand vor den Menschen und bot ihnen das an damals. Und so tut er es heute auch bei uns. Warum ist er der Einzige, der unsere Sinnfrage beantworten kann? Schau, bis er starb und auferstand, gab es immer nur dieses Leben hier bis zum Friedhof. Das war der Horizont, da hörte es auf. Dann wurde man begraben und aus war's. Und wenn das wirklich alles wäre, diese paar Jahrzehnte hier auf der Erde, dann müssten wir wirklich nach dem Motto leben: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst uns ein bisschen rausholen aus diesem armen Leben. Aber Jesus Christus ist auferstanden und er lebt. Er hat die Schallmauer des Todes durchbrochen. Er hat einen neuen Horizont eröffnet. Es gibt Leben und unvergängliches Wesen. Das hat er ans Licht gebracht durch sein Evangelium. Und darum kann er unsere Sinnfrage beantworten. Die Bibel sagt, dass Gott Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Darum sind wir mit dem, was diese Welt uns bieten kann, mit dem vordergründigen, diesseitigen, vergänglichen, einfach nicht zu erfüllen und nicht zu befriedigen. Wir brauchen Ewiges und das hat er gebracht. Er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, er hat die Schallmauer durchbrochen. Und er ist es, der nun unser Leben sinnvoll machen kann. Er sagt dir, woher du kommst, dass du ein geliebtes Geschöpf Gottes bist. Ich sage es noch einmal heute Abend, was ich am ersten Abend hier schon sagte. Ich bin überzeugt davon, dass ich keinen einzigen ungeliebten Zuhörer hier heute Abend in dieser Halle vor mir habe. Keinen einzigen. Und wenn dich deine Eltern nicht geliebt haben, wenn sie dich nicht einmal gewollt hatten, wenn sie unglücklich waren, dass du kamst, du bist von Gott gewollt, du bist von Gott geliebt, mit ewiger Liebe. Er hat seinen Sohn für dich gegeben und er möchte dir ein sinnvolles Leben schenken. Ganz gleich, wie dein Leben bisher verlaufen ist. Und wenn es noch so schief gegangen ist und wenn noch so viel kaputt ist, er kann es heil machen und dir ein sinnvolles Leben schenken. Er sagt dir auch, wozu du hier leben kannst, nämlich zur Ehre Gottes. Du bist nicht da, damit du nur auf deine Kosten kommst. Du sollst Gott dienen. Du sollst ihm die Ehre geben. Du sollst ihm mit deinen Gaben dienen und Gott Freude machen. Das ist das Höchste, was ein Mensch tun kann. Gott Freude machen mit seinem Leben, ihn ehren. Und er wird dir auch sagen, wohin es dann am Ende deines Lebens einmal geht. In die ewige Gemeinschaft mit Gott. In den Himmel, wo sich das ohne Aufhören fortsetzt. Das bietet Jesus Christus an. Er hat unsere Sinnfrage gelöst. Er steht vor uns und möchte uns Leben im Überfluss, in vollem Genüge geben. Gibt es ein Leben vor dem Tode? Ja, wenn die Sinnfrage gelöst ist. Ist das schon gelöst in deinem Leben? Hast du eine verlässliche Antwort? Gibt es ein Leben vor dem Tode? Ja, zweitens, wenn die Schuldfrage deines Lebens gelöst ist. Schaut mal, ihr Lieben, so schön die Frage auch war, die dieser junge Mann stellte, so lag doch ein negativer Klang darin. Ich muss sie nur einmal anders betonen. Dann lautet sie so: Meister, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Was muss ich tun? Und Jesus antwortet ihm darauf sehr ernüchternd. Er sagt, du willst Gutes tun. Gut ist nur einer, Gott. Und wenn Jesus das sagt, schließt er aus, dass irgendeiner von uns gut ist, dass irgendeiner von uns Gutes tun könnte, was vor Gott zählt, was uns in den Himmel bringen könnte. Gut ist nur einer, Gott. Das heißt, niemand von uns. Nun müssen wir eine Grundentscheidung treffen heute Abend. Wollen wir der Bibel Recht geben? Wollen wir der Bibel auch in diesem unbequemen Punkt, in dieser unbequemen Wahrheit Recht geben, wenn die Bibel sagt, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Wir sind alle böse von Jugend auf. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Oder wollen wir den Humanisten glauben? Das sind die, die an das Gute im Menschen glauben. Die sagen, der Mensch hat einen guten Kern. Gib ihm eine gute Umwelt, dann wird er sich gut entwickeln, dann wird er sich entfalten. Der Mensch ist gut in seinem Kern. Wollen wir den Humanisten glauben? Wollen wir den Einflüsterungen unseres eigenen Herzens glauben? Oder wollen wir Gott Recht geben, wenn Gott in seinem Wort sagt, nein, gut ist nur einer, Gott. Keiner von uns Menschen ist gut. Wir sind gefallene Sünder. Die Not ist nur, dass die Menschen heute lieber veredelte Affen sein wollen als gefallene Sünder. Lieber sind sie veredelte Affen, die durch die Evolutionstheorie sich hochentwickelt haben. Aber ein gefallener Sünder will niemand mehr sein. Martin Luther erkannte das, dass er nichts Gutes hatte. Er dichtete das Lied, mein guten Werk, die galten nicht, es war mit ihnen verdorben. Der Freiwill hasste Gotts Gericht und war zum Guten erstorben. So ist das. Und Jesus hat diesen jungen Mann vor sich, der sich für gut hielt, der noch ein bisschen mehr Gutes tun wollte, noch ein bisschen mehr spenden, noch ein bisschen mehr helfen, noch ein bisschen mehr opfern, noch ein bisschen mehr weinen, fasten, ringen, noch ein bisschen mehr Gutes tun, das hätte der sofort gemacht. Aber er sah nicht, wie es um ihn stand. Er sah nicht, dass er böse ist, dass er von neuem geboren werden muss, dass Schuld in seinem Leben ist. Das sah er nicht. Und da hielt Jesus in seiner Liebe diesem jungen Mann einen Spiegel vor, den Spiegel der Gebote, und sagte ihm, junger Mann, schau mal in diesen Spiegel hinein. Du meinst, du bist gut, du willst ein bisschen mehr Gutes tun, damit du das ewige Leben bekommst? Schau mal in diesen Spiegel. Und wir wollen mal mit ihm hineinschauen in diesen Spiegel. Jesus sagt, du sollst nicht töten. Du sagst, ich habe niemanden umgebracht. Hier ist doch niemand in diesem Saal, der jemanden umgebracht hat. Hoffentlich nicht. Aber ganz sicher kann ich nicht sein. Eigentlich, wenn wir es genau nehmen, sind hier viele, die dieses Gebot übertreten haben. Denn Jesus sagt, Mord ist nicht erst, wenn man einen erschlagen hat und der Tod daliegt, sondern Mord ist, wenn wir schon in unserem Herzen Gedanken haben, oh, den könnte ich jetzt erwürgen oder irgendetwas mit ihm tun. Dann sind wir schon Mörder, denn die Gesinnung eines Mörders ist in unserem Herzen. Da fehlt manchmal nur ein Gegenstand. Da hält uns manchmal nur noch eine letzte Scheu zurück, weil wir denken, oh nein, ich komme ins Gefängnis oder mein Leben ist kaputt. Aber die Gesinnung eines Mörders war schon oft in mir, in dir nicht? Außerdem kann ich in einer so großen Versammlung nicht ausschließen, dass vielleicht doch eine Frau hier ist, die ein Kind abgetrieben hat. In unserem Land werden wahrscheinlich bis zu einer 500.000 Kindern im Jahr im Mutterleib getötet, ermordet, zerstückelt. Ich sage es noch deutlicher, manchmal wie Gulasch aus dem Topf gekratzt und in die Mülleimer geworfen. Leben, das Gott gegeben hat. Ich kann es nicht ausschließen, dass eine Frau hier ist, die diese blutrote Sünde begangen hat. Oder Männer, die gesagt haben, du machst das weg, wir haben gerade gebaut. Wir wollen ein Auto kaufen, mach das weg. Und dann ist man hingegangen zur Abtreibung, zu der Kurpfuscherin. Und die hat das weggemacht. Und man ist zur Mörderin geworden oder zum Mithelfer beim Mord. Und wenn eine Frau hier wäre, die das betrifft, ich hatte schon Frauen vor mir sitzen, die hatten 3 Kinder abgetrieben, dann möchte ich dir das Wort aus dem Propheten Jesaja sagen. Da sagt Gott, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über die Frucht ihres Leibes. Und wenn sie es täte, so will ich doch deiner nicht vergessen. Bei Gott gibt es Vergebung, auch für Kindermord, auch für Abtreibung. Wir nennen das hier in Deutschland soziale Indikation. Wenn wir etwas vertuschen wollen, gebrauchen wir Fremdwörter. Soziale Indikation heißt Abtreibung aus Armut. In einem der reichsten Länder der Erde muss man jedes Jahr 500.000 Kinder aus Armut töten? Glauben Sie, dass Gott da zuschaut? Ein heiliger und gerechter Gott? Das deutsche Volk lädt große Schuld auf sich. Der ganze Westen, die ganzen westlichen Länder und andere Länder auch. Du sollst nicht töten. Jesus sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Du sagst, Ehebruch ist, wenn man mit einer verheirateten Frau oder verheirateten Mann Verkehr hat. Ja, ist richtig gesprochen. Aber in der Bergpredigt sagt Jesus, das geht tiefer. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, oder einen Mann, der hat schon in seinem Herzen die Ehe gebrochen. Und auf einmal sind viele Ehebrecher hier, mich eingeschlossen. Jesus sieht doch, wie es um uns steht, besonders bei uns Männern. Er sieht doch, was wir da manchmal für Dinge, für Gedanken haben in unserem Innern. Er sieht, was wir am Tage tun. Er sieht, was wir in der Nacht tun. Und die Bibel nennt Ehebruch Sünde. Und die Bibel nennt voreheliche Beziehungen Sünde. Und wenn es die ganze Welt macht, es ist Sünde und es bleibt Sünde. Und die Bibel nennt Selbstbefriedigung Sünde. Und die Bibel nennt Umgang mit Tieren Sünde. Und die Bibel nennt Homosexualität Sünde. Es ist Sünde. Gott hat sich etwas Gutes gedacht bei Sexualität. Und wenn wir sie in den Schmutz ziehen und vom Teufel missbrauchen lassen, dann sündigen wir. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Wie viele sind hier, die haben vielleicht im Betrieb Kupferrohr mitgehen lassen und Werkzeuge, weil es andere Kollegen auch gemacht haben. Ach, das wird doch sowieso weggeworfen und das interessiert doch keinen, das ist doch schon abgeschrieben, das kann ich gerade gut brauchen am Bau, das nehme ich mit. Und wie viele sind hier, die machen gerne Schwarzarbeit oder lassen gerne Schwarzarbeit machen? Es ist genau definiert, was Nachbarschaftshilfe ist. Man kann einem anderen helfen, Tag und Nacht. Aber wenn man Geld dafür nimmt, eine pauschale Summe oder einen verabredeten Stundenlohn, und das ist nicht angemeldet, das geht an Steuer- und Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft vorbei, dann betrügt man den Staat, dann ist man ein Dieb, ein Betrüger, dann ist man auf der Unrechtsseite. Ich weiß, da sagen einige, der Staat, ach die in Berlin, die schmeißen die Milliarden nur so raus und ich soll nicht ein paar tausend Mark so nebenbei haben. Lass die in Berlin machen, was sie wollen, das müssen die vor Gott verantworten, aber du musst dein Leben verantworten. Der französische Spötter Voltaire, der hat einmal gesagt, als er die Christen sich mal ein bisschen genauer angeschaut hat, da hat er gesagt, ha, ich habe das schon verstanden. Wenn es ums Geld geht, dann haben die alle dieselbe Religion. Wenn es ums Geld geht, dann haben die alle dieselbe Religion. Oh, ist das ein böser Satz. Ist das ein böser Satz? Aber den müssen wir widerlegen mit unserem Leben. Oder ist das bei uns auch so? Wenn so um ein paar Mark Vorteil geht, dann auf einmal, dann können wir die Gebote Gottes beiseite lassen. So denken Menschen, aber wenn wir in Gottes Spiegel hineinschauen, dann sehen wir, das ist Sünde. Das nennt er Sünde und dafür müssen wir uns verantworten vor Gott. Das liegt wie Stein auf unserem Gewissen. Jesus sagt, du sollst nicht stehlen. Was machen denn Computerprogramme auf deinem Computer oder Laptop, die du nicht gekauft hast? Ich meine nicht Freeware, ich meine nicht Shareware. Die jungen Leute wissen schon, was ich hier meine und die sich damit auskennen. Ich meine nicht freie Sachen, für die man keine Lizenz braucht. Ich meine solche, die für viel Geld entwickelt wurden und die man kaufen muss, auch wenn es Geld kostet. Machst du das genauso wie alle anderen in deiner Klasse und wie alle anderen in deinem Betrieb? Oder willst du Gott gehorchen und seinen Weg gehen, auch wenn es etwas kostet? Ihr Lieben, es kostet etwas, Jesus Christus nachzufolgen. Es kostet etwas. Viele Menschen hat es das Leben gekostet, manche die Freiheit. Und dich kann es ein paar Mark kosten, wenn du einen geraden, ehrlichen, aufrichtigen Weg gehen willst. Jesus sagt, schau mal in diesen Spiegel, du sollst nicht stehlen. Er sagt, du sollst nicht lügen. Wie viele Lügenworte kommen über unsere Lippen im Laufe unseres Lebens? Halbwahrheiten und Notlügen und Dreiviertelslügen und so weiter. Und dann tricksen wir das so und dann drehen wir das so hin und reden so und erwecken bei dem anderen einen ganz anderen Eindruck, als wie es in Wirklichkeit war. Nur weil wir das so ein bisschen gedreht haben. Jesus sagt, eure Worte seien ja, ja oder nein, nein. Und alles andere ist gelogen, wenn wir das verbiegen oder wenn wir bewusst die Unwahrheit sagen. Wie viele Lügen sind schon über unsere Lippen gekommen? Und Jesus sagt, schau mal in den Spiegel, junger Mann. Ehre Vater und Mutter. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Wisst ihr, was da im Hebräischen steht, im Alten Testament, wo die Gebote gegeben wurden? Da steht, lass dir Vater und Mutter schwer werden. Ganz wörtlich, lass sie dir ganz viel bedeuten. Ihr lieben jungen Leute, ich frage euch, was bedeuten euch eure Eltern, Vater und Mutter? Wie redet ihr über sie hinter ihrem Rücken? Wie denkt ihr über sie? Wie redet ihr mit ihnen? Was gebt ihr ihnen für Antworten? Lass dir Vater und Mutter schwer werden. Und wenn du keinen Vater oder Mutter mehr hast, wie willst du ein böses Wort wieder gut machen, wenn deine Mutter nicht mehr lebt oder Vater? Du kannst es nicht. Leben heißt zeichnen ohne Radiergummi. Jeder Strich sitzt. Man kann es nicht mehr ändern. Du brauchst Vergebung deiner Schuld. Er hält dem jungen Mann die Gebote vor und sagt, junger Mann, schau mal hier rein. Du willst nur noch ein bisschen mehr Gutes tun und merkst gar nicht, dass du Schuld hast in deinem Leben. Dass du die guten Gebote Gottes hundert- und tausendfach übertreten hast. Und alle diese Übertretungen klagen dich an in deinem Gewissen und sie trennen dich von Gott. Da ist eine Schuldfrage in unserem Leben, ihr Lieben. Und die hindert uns daran, ein erfülltes, gesegnetes, sinnvolles Leben zu haben, hier vor dem Tode. Und diese Schuldfrage, die kann nur einer lösen, ebenfalls Jesus Christus. Ich möchte dich fragen heute Abend, ich möchte dir eine Frage stellen. Warst du dabei, als man den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt hat? Warst du dabei, als man Jesus Christus an das Kreuz von Golgatha geschlagen hat? Du sagst, wie kann ich dabei gewesen sein? Das ist vor fast 2000 Jahren auf einem anderen Kontinent passiert. Wie kann ich dabei gewesen sein? Und ich sage dir etwas, mein Freund. Du und ich, wir sind dabei. Schuld und Sünde unseres Lebens. Wir sind dabei gewesen in den Nägeln, die man durch seine Hände und Füße getrieben hat. Wir sind dabei gewesen in der Dornenkrone, die man auf sein Schädeldach gedrückt und gepresst hat. Wir sind dabei gewesen in dem hohen Gegeifer der Menge, die geschrien hat, kreuzige, kreuzige, kreuzige ihn. Und wir sind dabei gewesen, in den Fliegen, die vielleicht durch seine Wunden gekrochen sind. Wir sind dabei gewesen in all dem Leid, das über ihn gekommen ist, und der Marter und der Pein. Und als Paul Gerhard, der Liederdichter, das zum ersten Mal mit geöffneten Augen sah, wie Jesus dort für ihn am Kreuz starb, da dichtete er das Lied: Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Unheil, das dich schläget, und das betrübte Marterheer. Da wusste er, nicht die Römer haben ihn dahin geschlagen und nicht die Juden sind das gewesen. Ich bin dafür mitverantwortlich. Ich mit meinen vielen Sünden in meinem Leben. Ich habe den Sohn Gottes mit ans Kreuz gebracht. Du warst dabei und ich auch mit der Schuld und Sünde unseres Lebens. Aber höre, seit Jesus dort am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Seitdem dringt unablässig der Satz in diese Welt: Ich will dir deine Sünden vergeben. Ich will dir deine Sünden vergeben. Was immer gewesen ist in deinen Lebensjahren, ich will dir deine Sünde vergeben. Ob Ehebruch, ob Abtreibung, ob Diebstahl, ob Betrug, ob Eltern nicht geehrt, ob abergläubisch gewesen, zum Wahrsager gegangen und all diese Dinge und stolz gewesen bis zum geht nicht mehr und rechthaberisch und die Familie tyrannisiert, was immer gewesen ist, ich will dir vergeben. Das dringt vom Kreuz in diese Welt. Höre, dort am Kreuz ist etwas ganz Entscheidendes geschehen. Die fordernde Gerechtigkeit Gottes, die kein Mensch erfüllen könnte auf dieser Erde, die hat sich umgewandelt in eine schenkende Gerechtigkeit Gottes. Gott will dir seine Gerechtigkeit schenken. Du kannst sie nicht verdienen, du kannst sie nicht erarbeiten, du kannst nicht durch gute Werke dir in den Himmel hinauf eine Leiter bauen. Du kannst es nicht. Gott will dir seine Gerechtigkeit schenken. Das will er tun. Das möchte er, seitdem Jesus am Kreuz diese Gerechtigkeit erwirkt hat. Und darum möchte ich dir zurufen: Mach es doch nicht so wie dieser junge Mann. Jesus fragte ihn: Willst du vollkommen sein? Willst du vollkommen sein? Dann komm und folge mir nach. Binde dich an mich. Gib dein Leben ab an mich. Lass mich in dein Leben. Ich klopfe an deiner Tür, wie wir vorhin gehört haben. Komm, willst du vollkommen sein, heißt nicht, willst du ohne Fehler sein, willst du perfekt sein, willst du ideal sein. Das gibt es nicht. Vollkommen sein im Neuen Testament, in der Bibel, heißt, mit meinen Fehlern und mit meinem Versagen und mit aller Schuld Jesus dem Vollkommenen gehören, ihm gehören. Das wird die Frage sein in deiner Sterbestunde. Nicht wie viel dir gehört, sondern wem du gehörst. Ob du der Sünde gehörst, dem Teufel, der Hölle, der Welt, oder ob du Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, gehörst. Und mein lieber Freund, wenn du heute Abend sagen musst, jetzt in diesen Minuten: Ich gehöre ihm noch nicht. Ich gehöre mir und der Sünde und der Welt und dem Teufel. Ich gehöre noch mir, ich gehöre ihm noch nicht. Was hält dich denn zurück, dich ihm zu schenken, sein Eigentum zu werden? Schenk dich doch ihm. Schenk dich ihm mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft deines Lebens. Vertrau dich ihm an, wirf dich ihm hin, gib dich ihm preis, liefer dich ihm aus. So wie du bist, so darfst du kommen, und du wirst gnädig angenommen mit allen Tiefen und Untiefen deines Lebens, mit allen Heimlichkeiten und Unheimlichkeiten. Lass doch ihn als den großen Arzt an das Krankenbett deines Lebens, an die Wunden, an denen du sonst verbluten musst. Weißt du, diese Geschichte hier, die ging ohne Happy End aus. Der junge Mann, er ging traurig weg von Jesus. Und damit machte er offenbar, dass er eben nicht alle Gebote gehalten hatte. Er hatte gesagt: Ich habe alle Gebote gehalten. Nicht mal das erste Gebot hat er gehalten. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Der Reichtum war sein Gott, genauso wie bei vielen hier im Raum. Der Reichtum war sein Gott. Und darum ging er traurig weg, ohne Jesus. Weißt du, es ist noch niemand traurig von Jesus weggegangen, der ihn in sein Leben aufgenommen hat. Aber Wie viele sind traurig weggegangen, die ihm begegnet sind und sie waren nicht bereit loszulassen. Die Sünde, die Welt, die Bindungen, das lockere Leben, eine Beziehung, die sie zurückhielt, zu einem Menschen, die Gott nicht gefiel, eine Beziehung zu einer verheirateten Frau, zu einem verheirateten Mann, zu irgendjemand, die nicht rechtlich war, nicht rechtmäßig. Was hält dich zurück, mein lieber Freund? Höre, der junge Mann, er war an der richtigen Adresse. Er stellte die richtige Frage nach dem ewigen Leben. Er bekam die richtige Antwort. Aber er traf die falsche Entscheidung. Er traf die falsche Entscheidung. Er ging ohne Jesus weg. Und ohne Jesus ist jede Sekunde unseres Lebens eine Sekunde im Verlorensein. Und aus verlorenen Sekunden werden Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Aus verlorenen Jahren kann ein verlorenes Leben werden. Und aus einem verlorenen Leben wird immer, ob wir wollen oder nicht, eine verlorene Ewigkeit. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein letztes Beispiel erzählen von einem, dem es ähnlich ging, der mit 14 Jahren eine Begegnung mit Jesus hatte. Man sollte es nicht meinen. Es war der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche. Er schrieb mit 14 in sein Tagebuch: Jetzt muss ich ernst machen mit Jesus, sonst geht es schief. Genau wie bei euch jungen Leuten, genau wie bei denen, denen Jesus Christus heute Abend begegnet. Jetzt muss ich ernst machen mit Jesus, sonst geht es schief. Aber er machte nicht ernst mit Jesus. Und dann ging es schief. Und er wurde Philosoph. Der Philosoph des Teufels, können wir sagen. Der es in diese Welt hineingeschrien hat: Gott ist tot. Du und ich, wir haben ihn ermordet. Unter unseren Messern ist er gestorben. Und noch viel schlimmere Sätze, die ich hier nicht sagen kann. Aber, höre mein Freund, am Ende seines Lebens wurde er wahnsinnig. 11 Jahre lang hat er im Wahnsinn verbracht. Und kurz bevor er wahnsinnig wurde, schrieb er ein Gedicht, das hat mich so angesprochen, so bewegt, dass ich es auswendig gelernt habe. Ich kenne nicht viele Gedichte auswendig. Aber dieses Gedicht von Nietzsche, das habe ich auswendig gelernt. Da sagt er: O komm zurück mit allen deinen Martern, zum letzten aller Einsamen, o komm zurück. Alle meine Tränenbäche nehmen zu dir den Lauf, und meine letzte Herzensflamme, dir glüht sie auf. O komm zurück, mein unbekannter Gott, mein Schmerz, mein letztes Glück. Und Gott kam nicht mehr zurück. Und er ist im Zerbrechen an der Wirklichkeit des lebendigen Gottes gestorben. Und er hat all die Jahre, in denen er wahnsinnig war, überall Zettel hinterlassen, unterschrieben mit Jesus, der Gekreuzigte. Und seine letzten Worte sollen gewesen sein: Am Licht gescheitert, an der Sonne verbrannt. Mein lieber Freund, mach es nicht wie Friedrich Nietzsche. Mach es nicht wie dieser junge Mann hier in diesem Beispiel. Mach es positiv, mach es richtig. Heute Abend hast du eine Begegnung mit dem Auferstandenen, Jesus Christus. Er steht vor dir. Er sagt: Ich habe deine Sinnfrage gelöst. Ich habe deine Schuldfrage gelöst. Ich habe deine Heilsfrage gelöst. Ich habe alle Fragen deines Lebens gelöst. Warum willst du nicht zu mir kommen? Warum willst du mir nicht gehören? Warum willst du nicht das Leben empfangen? Warum willst du dich weiter abquälen? Warum willst du weiter in der Sünde leben? In den Halbheiten, in den Vordergründigkeiten, in den Vergänglichkeiten dieses Lebens? Warum willst du nicht zu mir kommen? Warum willst du nicht ernst machen mit mir? O ihr lieben jungen Leute und ihr Älteren, die ihr hier seid, kommt zu Jesus Christus. Ich habe mir heute wirklich überlegt, als ich heute auf den Knien war: Darf ich das überhaupt, darf ich darum bitten, dass man zu ihm kommt? Als die ersten Jünger gepredigt haben damals in Israel, die haben nicht die Leute angebettelt, dass sie sich doch endlich bitte, bitte, bitte bekehren sollen. Die haben das Evangelium gepredigt und die haben die Botschaft ausgerichtet. Und dann kamen die Menschen zu ihnen und haben gerufen: Was müssen wir denn tun, um gerettet zu werden? Was müssen wir denn tun, um in den Himmel zu kommen? Die haben die nicht gebettelt, dass sie jetzt endlich kommen und noch ein Lied singen lassen vom Chor und nochmal 5-mal unterbrechen lassen und nun komm doch endlich und jetzt bekehr dich doch. Die haben die Botschaft gepredigt und dann haben sie das Gott überlassen, was er tut. Und Gottes Wort und Gottes Geist waren mächtig und sie haben Sünder zur Umkehr gebracht. Und Menschen haben sich bekehrt und haben einen echten Anfang mit Jesus Christus gemacht. Mein lieber Freund, Ich habe dir die Botschaft ausgerichtet. Ich kann es nicht deutlicher sagen. Ich habe es gesagt mit all meiner Leidenschaft, mit all meinem Herzblut. Du hast es gehört heute Abend. Nun antworte du. Nun reagiere du. Wenn du jetzt noch nicht weißt, was du zu tun hast, dann kann ich dir nicht mehr helfen. Bitte überlege, was du gehört hast, überschlag die Kosten und dann triff eine verantwortliche Entscheidung vor Gott. Du weißt nicht, was in den nächsten 5 Minuten mit dir passiert, aber du kannst dich dem anvertrauen, der dein ganzes Leben kennt, im Längsschnitt und im Querschnitt, und der versprochen hat, mit einer vollkommenen Liebe hinter denen zu stehen, die sein Eigentum werden. Wir wollen aufstehen zum Gebet.